ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Ja, es war das bestimmende Thema am Wochenende. Etwa 200 Vermummte haben den Essener Fanbus, der am frühen Samstagmorgen auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Rostock war, attackiert, mit Steinen beworfen. Das Ganze arbeiten wir hier natürlich im Talk auf, klären die Fragen, die noch offen sind, besprechen, was über den Vorfall schon bekannt ist. Fußball gespielt wurde aber trotzdem noch. 0-4 hieß es da am Ende für RWE. Ganz bittere Auswärtspleite. So ein bisschen der Moment, wo die Stimmung kippt. Auch das analysieren wir und richten den Blick nach vorne, denn am Samstag reist Energie Cottbus an die Hafenstraße. Tabellenführer sind richtig gut in Form und wir schauen mal, wie RWE es schaffen kann, da nicht zu verlieren.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr beiden wieder mit dabei seid, Ralf, Martin.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön war das Spiel für die Essener Fans am Samstag sicherlich nicht. 0-4 Pleite in Rostock. Wir wollen das Ganze hier natürlich zusammen heute analysieren, aufarbeiten und müssen natürlich auch über das sprechen, was da vor dem Spiel passiert ist. Ich würde sagen, damit starten wir auch direkt mal und kommen dann gleich zum Sportlichen. Aber das war so das bestimmende Thema eigentlich des Wochenendes. Der Essener Fanzug wurde attackiert.
Genau. Auf offener Strecke.
Auf offener Strecke, mitten irgendwo im Nirgendwo, zwischen, ich glaube, Berlin und Rostock war es, ne?
Genau, ja. Also
Martin, was genau ist da passiert?
Die Bilder und die Videos, die haben ja sehr viele Menschen gesehen, die kursierten ja unmittelbar danach direkt in den sozialen Netzwerken via WhatsApp. War eine extreme Geschichte. Erinnerte so ein bisschen an so einen Mittelalterfilm, wie ich finde. Auf einmal kommt da so eine
Nebel, da marschiert Feld. Da
so eine ganz in weiß gekleidete Meute über so ein Feld, kommt aus dem Nebel in Richtung Zug, wo die Essener Fans drin waren. Aber für die war es dann eben kein Film, sondern eher ein Albtraum, zumindest für die meisten auf jeden Fall, die nämlich damit überhaupt nichts zu tun haben wollten. Und wenn man sich da anschaut, was da an Steinen in Richtung Zug geflogen ist, ne, also kann man sich ja gar nicht ausmalen, wenn so einen Stein durch ein offenes Fenster jemanden am Kopf trifft, dann kann es mal ganz schnell vorbei sein. Oder wenn durch die ganzen Feuerwerkskörper vielleicht ein Brand entsteht im Zug. Also es war wirklich ein krimineller Akt, verabscheuenswert, wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Natürlich ergeben sich da so einige Fragen. Wie konnte dieser Zug aufgehalten werden? Klar, es wurde die Notbremse gezogen. Die Frage ist nach wie vor, von wem? War es möglicherweise ein abgekatertes Spiel? Dem sind wir natürlich auch auf den Grund gegangen. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die im Zug waren. Essener Fans beteuern, nein, es war keine Verabredung.
Ja, aber das muss man vielleicht dazu sagen, das passiert ja schon. Also
Das wäre nicht das erste Mal gewesen, natürlich. Ja. Aber das Problem ist eben, dass in dem Fall halt Leute mit reingezogen wurden, die damit nichts zu tun haben wollten. Ne? Natürlich passiert das, es gibt diese Szenen. Rostock hat ja auch eine sehr bekannte Szene, Action Connection 9A, das sind halt sehr bekannte Hooligan-Szenen-Gruppierungen und in dem Fall war es einfach verabscheuenswert, dass da Leute mit reingezogen wurden, die damit überhaupt nichts zu tun haben wollten. Wie gesagt, die Essener haben beteuert, nein, wir sind 20 Minuten ungefähr vorher vorgewarnt worden, dass es zu einer Attacke kommen wird, aber trotzdem bleiben natürlich noch sehr, sehr viele Fragen offen, denen wir auch nachgehen werden, ist ja klar.
Ralf, du warst ja am Wochenende auch in Rostock.
Ja.
Wie hast du das da erlebt? Wann hast du davon gehört? Wie haben die Verantwortlichen vor Ort reagiert? Nimm uns da mal
ein bisschen mit. Ich saß gemütlich beim Frühstück im Mannschaftshotel, in dem ich auch untergebracht war. Und um 9.45 Uhr explodierte mein Handy, da kamen die ganzen Bilder rein von Leuten, von Fans, mit denen ich Kontakt habe. An der Stelle erstmal schönen Dank, dass ihr mich da so informiert habt. Ja, und dann war einfach die Morgenruhe gestört und es war Fußball erstmal im Hintergrund. Ich bin dann rausgegangen in die Lobby. Da saß dann Carsten Wolters und Paul Freier, der Co-Trainer. Ich sage, ihr wisst schon Bescheid, ja, aber ihr habt noch keine Bilder gesehen. Wir haben uns dann zusammen die Bilder angeschaut. waren natürlich alle hellauf entsetzt über die Sachen. Und die Steine sind nicht nur gegen den Zug geflogen, die sind in den Zug reingeflogen, die lagen im Abteil. Also das war schon eine ganz schön gefährliche Sache und man kann sich eigentlich nur wundern, dass da nichts passiert ist, also nichts Gravierendes passiert ist, keine schweren Verletzungen und so. Ja, und dann wurde natürlich dann glühten die Drähte heiß. Der Zug stand ja wohl irgendwo hinter Berlin, Sachsenhausen. Und ich habe dann mit Christian Flüthmann gesprochen, der auch ganz betroffen war. Und ich sage, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Spiel? Kommen die Fans noch pünktlich? Dann sagt er, ja, wir klären das hier gerade, dass ein Ersatzzug gestellt wird. Das muss dann alles in Windeseile passieren. Und die Stimmung im Hotel, die war natürlich auch angespannt. Als die Mannschaft sich dann, ich glaube so um 11:30 mit dem Mannschaftsbus in Bewegung setzte, da war so eine Polizeieskorte wie beim Empfang eines US-Präsidenten. Ich weiß, ich habe die Autos nicht gezählt, die vor und hinter dem Bus gefahren sind. Und die Verantwortlichen von Rot-Weiß, die mit dem PKW da waren, die hatten schon Muffe, jetzt mit ihrem Essener Kennzeichen zum Stadion zu fahren. Das muss man auch sagen. Keiner wusste ja, ob es nicht noch weitergeht. Also da tauchten auch Gerüchte auf, dass die Fanbusse auf den Raststätten auch schon erwartet werden von Hooligans. Also von daher war das eine sehr, sehr angespannte Situation. Da hat also keiner so richtig an Fußball gedacht in dem Augenblick. Mhm.
Ja, also mir taten auch wirklich die Leute leid, die da im Zug mitgefahren sind, die den ganzen Tag unterwegs waren, dann angegriffen wurden, dann ja nur eine Halbzeit sehen konnten von diesem Spiel. Gut, das war am Ende dann nicht das Schlechteste, aber und vor allen Dingen auch die Fan- und Förderabteilung, die sich da wirklich den Hintern aufgerissen hat, die alles dafür getan hat, diesen Zug zu organisieren, die da in Vorleistung gegangen sind. Und
der ja auch großen Anklang gefunden hat. Ne?
Natürlich, also, das war innerhalb von fast einer Stunde waren die Tickets alle vergeben. Ich meine, ist ja auch eine schöne Geschichte, stärkt das Gemeinschaftsgefühl, ne? Da ist viel Stauder geflossen im Zug, also es sollte eine Fußballparty, eine schöne Fußballreise werden. Ja, daraus wurde halt eine Tortur und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in naher Zukunft ja sowas Ähnliches wieder geben wird, sprich ein Sonderzug.
Überlegt man sich wahrscheinlich auch jetzt zweimal, ob man da
ja,
noch mitfährt, ne?
Natürlich überlegst du dir als normaler Fan, sag ich mal, ob du da wieder einsteigst, vor allen Dingen, wenn es da mal wieder irgendwie Richtung Osten geht. Also ein Auswärtsspiel in Cottbus gibt es ja zum Beispiel auch noch.
Ja.
Ich möchte mal nochmal Lanze brechen für die Gastgeber. Das klingt jetzt immer so, als wenn wir jetzt in den Osten fahren, dass wir da überall attackiert werden. Ich kann nur sagen, ich bin mit der Straßenbahn hinterher, klar, mit etwas mulmigem Gefühl zum Stadion gefahren, hatte dann so noch einen Fußweg von 800 Meter vor mir. Und ich bin mit Rostocker Fans, die aus Brandenburg angereist waren, das ist auch ziemlich weit, ins Gespräch gekommen. Es war so eine entspannte und freundschaftliche Atmosphäre. Wir haben uns über Fußball unterhalten. Die Leute von Rostock, die waren schon in Schalke und schwärmten von Dortmund, von den Stadien. Also es war so, wie man sich einen Fußballnachmittag vorstellt. Und es gibt nur halt eine kleine Gruppe von Chaoten, die den Sport kaputt machen wollen. Das muss man auch mal sagen. In Rostock, da war eine tolle Atmosphäre, auch im Stadion, als sie da ihr Vereinslied gesungen haben, alle ihre Schals gereckt haben. Das war schon richtig, richtig schön da.
Man muss ja auch sagen, Martin, du hast es in deinem Kommentar, glaube ich, auch so in etwa geschrieben, können wir euch gerne nochmal verlinken. Dass diese, also man, es ist alles noch ein bisschen Mutmaßung, denn man geht davon aus, dass es ja irgendwie natürlich Rostocker Anhänger waren, mit normalen Fans nicht allzu viel zu tun haben, ne?
Nein, die kann man überhaupt nicht als Fan bezeichnen. Also die haben nur eins im Sinn, sind dann möglichst Theater machen, sich mit anderen Fanszenen prügeln, zeigen, ne? Wer die Nummer eins ist auf der Hooligan-Ebene und das hat wirklich nichts mit Sport zu tun und ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich meine, Ralf hat es auch treffend gesagt, das repräsentiert nicht alle Fans dieses Vereins, aber es gibt da eben, es gibt in vielen Clubs eben solche Kerne. Bei den einen sitzt es etwas schwerer, bei den anderen eben nicht und ja, das, wie gesagt, hat mit Fußball nicht im geringsten etwas zu tun.
Ja, letzte Frage dazu und dann sprechen wir über das Spiel. Wie geht's jetzt weiter? Da ist jetzt läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren?
Die Ermittlungen laufen. Wie gesagt, die Frage wird noch sein, wer hat diese Notbremse gezogen? Bisher gab es jetzt nicht so viel. Es gab erst eine Festnahme oder ein Strafverfahren, das eingeleitet wurde. Das ist natürlich sehr dünn, ja, wie das eben häufig läuft bei solchen Geschichten. Da wird nicht viel passieren, denke ich mal. Das wird dann irgendwann im Sande verlaufen und zeigt ja einfach so diese ganze Ohnmacht, die man hat, ne? Mit solchen Gruppierungen.
Ja, wenn es da irgendwie Updates gibt, dann können wir hier sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ansonsten findet ihr auch immer alle News, was ihr beide und die Kollegen den ganzen Tag so schreiben.
Schauen wir mal.
Auf watz.de. Genau. Aber lasst uns übers Spiel sprechen, denn auch das bietet, glaube ich, einigen Gesprächsstoff. 0-4, das war die sechste Saisonniederlage und auch die deutlichste. Warum geht man da so unter in Rostock? Direkter Abstiegskonkurrent. Man ist da mit viel Willen, Hoffnung hingefahren und dann das.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Mannschaft von diesen Vorkommnissen am Vormittag beeinflusst worden war und ob sie jetzt gehemmt waren, keine Ahnung. Fest steht einfach nur, die sind von Anfang an, von der ersten Minute an attackiert worden, die sind untergegangen. Da rollte eine Welle nach der anderen auf das Tor von Jakob Golz zu, der schnell zum besten Mann wurde, weil er wurde echt warm geschossen, die ersten 10 Minuten. Als wenn man überrascht gewesen wäre. Ich habe mir mal dann die Verteidiger angeschaut, die standen da völlig ratlos. Es gab Schuldzuweisungen, konnte man sehen, wie der eine dem anderen vorwarf, wo warst du denn jetzt hier gerade? Und diese Ratlosigkeit, diese abgestreckten Hände so, wo man sagt, ja, ich kann auch nichts machen. Also es war schon eine ziemliche Hilflosigkeit in der Abwehr. Natürlich haben 3 Leute gefehlt, muss man auch mal sagen, mit Altsperger, Kraulich und
Brumme,
genau. Und die auf dem Platz waren, die haben einfach Räume zugelassen, die man so lange nicht gesehen hat bei Rot-Weiß. Wenn man vor allen Dingen das Spiel eine Woche vorher in Dresden gesehen hat, wo sie ja wirklich sehr gut funktioniert haben, gerade in der Defensive, obwohl sie 3 Tore da kassiert haben.
Mhm. Lass uns einmal, Martin, bevor...
Können wir machen.
Szene des Spiels.
Und dann kannst du vielleicht direkt zu deiner Analyse...
Ja, das passt dann.
Ich glaube, du hast ja auch ein bestimmtes Tor rausgesucht.
Ne? Genau, das Tor zum 1:0 für Hansa Rostock... Das war eine Respektlosigkeit gegenüber jedem Fan, der diese weite Tour nach Rostock auf sich genommen hat. Also wie da verteidigt wurde, beziehungsweise wie überhaupt nicht verteidigt wurde, das grenzte an Arbeitsverweigerung. Rot-Weiß hatte an der Außenlinie ja eine Überzahlsituation mit Erik Fufak und Joseph Boyamba. Ja, und beide zogen es vor, einfach mal gar nichts zu tun und ließen den Angreifer vorbeiziehen. Flanke ins Zentrum, ein bisschen Unordnung. War dann auch schwer zu verteidigen und dann fällt eben dieses 1:0. Also wenn man mit einem 0-0 in der Halbzeit gegangen wäre, hätte man ja vielleicht nochmal durch ein paar einzelne Korrekturen vielleicht was hinbekommen können. Aber das war für mich schon eine ganz entscheidende Szene und stand sinnbildlich für dieses ganze Spiel. Also man braucht überhaupt nicht über Taktik oder sonst irgendwas reden, über Inhalte, wenn die Basics bei einem Fußballspiel, ne, bei einem Profifußballspiel, von Rot-Weiß Essen nicht stimmen, dann ist wirklich Alarmstufe rot. Da muss man sich wirklich komplett hinterfragen, von A bis Z. Der Kader, auch die Trainer. Und das kann es einfach nicht sein. Also diese Szene war für mich wirklich sinnbildlich und brachte den Stein ins Rollen.
Ralf, was hast du dir rausgesucht?
Ja, bei allen Möwen, die da ums Stadion kreisten, gab es auch eine Schwalbe, die es in den Strafraum von Rostock geschafft hatte. Und zwar hieß die Joseph Boyamba. Das war so in der 40. Minute etwa. Das war schon eine peinliche Vorführung, muss ich sagen. Nach einer Halbzeit, in der er quasi überhaupt nicht stattgefunden hat, wo man ihn gar nicht gesehen hat, hat er versucht, einen Elfmeter rauszuschinden, aber sowas von plump und naiv. Da kann er dann froh sein, dass sich dann wirklich nur die gelbe Karte gezeigt hat dafür. Das war schon ziemlich frech. Und spiegelte in weiten Teilen auch die Leistungen einiger Akteure an diesem Nachmittag wieder. Martin hat ja die Noten gemacht, da waren ja viele 5,5 dabei. Und einmal hätte ich sogar eine 6 gezogen.
Ungenügend. Auch die verlinkt findet ihr nochmal in der Beschreibung.
Bei Boyamba meinst du wahrscheinlich.
Genau.
Ja,
das
also
war eine Frechheit.
War ich auch kurz davor. Allerdings hatte er noch einen guten Abschluss kurz vor der Halbzeit mit diesem Distanzschuss und 1-2 ordentliche Offensivaktionen in der zweiten Halbzeit. Aber gut, jetzt reden wir über 5,5 oder 6. Das war einfach viel zu wenig. Also grundsätzlich, Joseph Boyamba bisher eine einzige Enttäuschung bisher, ist aus der zweiten Liga verpflichtet worden, kurz vor Toreschluss Anfang September. Da hat man sich viel, viel mehr von erhofft und es hat mich auch überhaupt gewundert, dass er von Anfang an gespielt hat und Owusu, der meines Erachtens gegen Verl echt viel Wirbel gemacht hat, eine der positiven Erscheinungen war, dass der auf der Bank saß. Ist einer von vielen, den wir uns jetzt rausgepickt haben. Ich denke mal, da können wir auch noch über andere sprechen, aber er ist ja mit einer ganz anderen Erwartung gekommen, ist jemand, der was vorzuweisen hat, der gezeigt hat, dass er es kann in der dritten Liga, auch in der zweiten Liga. Und das, was er bisher da macht, ist einfach viel zu wenig und enttäuscht.
Dann lass uns mal versuchen, ja, so ein bisschen die Schlüsse, die man jetzt aus dem Spiel ziehen muss, zusammenzufassen.
Top-Thema der Woche.
Zuletzt haben wir immer gesagt, RWE muss aufpassen. Das ist da eine brenzliche Situation. Jetzt kann man sagen, du hast gerade schon Alarmstufe Rot gesagt, jetzt vor allem nach der Leistung, dass man ja das erste Mal so richtig in der Krise steckt, oder?
Also ich habe ja noch vor ein paar Tagen gesagt, man dürfe nicht in Panik verfallen. Soll man jetzt auch nicht, aber man muss schon erkennen, dass es jetzt eine brenzlige Situation ist. Was anderes kann man aus diesem Spiel gar nicht schließen. Denn man hatte einen Aufwärtstrend, der war erkennbar. Die 5 Spiele vor dem Fair-Spiel, man hatte ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel in Dresden gemacht, hatte 2 gute Heimspiele gegen den BVB 2 und gegen Viktoria Köln. Über Ferl haben wir schon gesprochen, da war die erste halbe Stunde echt schwach, dann die rote Karte. Aber für dieses Spiel in Rostock, für diesen Auftritt gibt es eben keine Entschuldigung. Und wenn du dann so ein Spiel hinlegst, dann musst du dich hinterfragen, dann wird es eine Analyse geben. Das haben die Verantwortlichen nach dem Spiel auch betont. Und da muss jetzt eine Reaktion her.
Aber ich frage mich immer, was das bedeutet. Also ich habe jetzt hier mir das Zitat von Christian Flüthmann aufgeschrieben. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, müssen wir in Frage stellen. Das wurde ja irgendwie auch mehrfach gesagt. Was genau bedeutet das?
Ja,
was machen die jetzt die Woche?
Asla hat sich ja ziemlich klar geäußert. Mentalität und Einsatzwille haben total gefehlt. Aber ich finde, es ist noch ein weiteres Problem aufgetaucht, dass unsere sogenannten Leistungsträger gerade entweder verletzt sind oder im Loch hängen. Also Brumme ist eigentlich kaum zu ersetzen. Der laboriert jetzt schon seit 3 Wochen an dieser Geschichte herum. Kraulich, der im letzten Spiel immer besser geworden ist, immer solider gespielt hat, auch verletzt ausgefallen. Und Torben Müsel im Mittelfeld, der eigentlich Denker und Lenker dieses Spiels sein sollte, der ist mal so in einem, ich glaube, der ist auch vom Geist her gar nicht mehr frisch. Der wirkt völlig ausgebrannt nach dieser englischen Woche. Der konnte dem Spiel überhaupt keine Akzente geben. Die einzigen, die funktioniert haben, war eben Jakob Bolz, weil er wirklich gefordert war. Und man muss auch sagen, wenn man einen Neuzugang herauswehren möchte, Jimmy Caparros, genau, der immer stärker wird, der hat versucht, Struktur reinzubringen, der hat seine Außen eingesetzt, das war wirklich eine solide Leistung von ihm. Und wenn du mich jetzt nochmal fragst, wen kann ich dann noch hervorheben, da kann ich keinen mehr nennen, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren alle in einem Loch.
Also in der englischen Woche, das hatte ich vorher schon betont, kommt es auch auf die Kaderbreite an. Da muss rotiert werden, für RWE war das besonders schwierig, dadurch, dass das Dresden-Spiel an einem Sonntag war, waren es eben 3 Spiele in 6 Tagen. Und das kannst du nicht immer mit den gleichen Spielern durchspielen, vor allen Dingen im zentralen Mittelfeld nicht. Deswegen hat es mich gewundert, dass auch Müsel und Arslan, die wirkten beide so ausgelaugt, die haben sich nur noch über den Platz geschleppt. Auch ein Schulz wirkte ab der 60. Minute komplett platt. Gut, in der Defensive gab es keine Möglichkeiten zu tauschen, dadurch, dass Kraulich auch ausgefallen ist. Aber in der Offensive finde ich schon. Also warum bekommt dann Thomas Eisfeld nicht wenigstens mal eine Halbzeit? Ich habe die Wechsel von Trainer Christoph Dabrowski nicht nachvollziehen können. Ja, 10 Minuten vor Schluss wird Leonardo Vonić eingewechselt. Warum versucht man nicht schon in der Halbzeit mit 2 Stürmern? Warum kommt er nicht rein? Also so schlecht kann er ja nun wirklich nicht sein, dass er überhaupt keine Chance mehr bekommt. Thomas Eisfeld haben wir schon angesprochen.
Den hattet ihr ja eigentlich sogar erwartet.
Den habe ich erwartet. Ja. Es bringt dir ja nichts. Natürlich, Christoph Dabrowski, das ist ja so ein Muster erkennbar. Es war in der letzten Saison schon so, er vertraut seinen Führungsspielern, lässt sie halt fast immer spielen. Aber du tust dem Torben Müser und dem Aster dann auch keinen Gefallen, wenn sie körperlich einfach durchhängen, wenn sie nicht mehr können und wenn sie durchspielen müssen. So, und dann muss ich auch mal der zweiten Reihe vertrauen. Und so, ja, so schafft man auch Unmut innerhalb einer Mannschaft. Natürlich verholst du dir das Vertrauen deiner Führungsspieler, aber was ist denn mit den anderen los? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Thomas Eisfeld, ein Kuruma, ein Vonić momentan gut auf das Trainerteam zu sprechen sind. Mhm. Und man hat irgendwie auch, finde ich, gemerkt, auf dem Platz stimmt es nicht innerhalb der Mannschaft. Da wurde sich angeflaumt, da wurde viel gemeckert. Und wenn der eine nicht mehr für den anderen kämpft, dann hat man ein Problem. Also wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen gesagt, kein Grund zur Panik. Aber nach dem Spiel muss ich die Meinung schon revidieren. Und jetzt gegen Cottbus muss einfach eine Reaktion her.
Ja, und man merkt ja auch, wie schnell sowas kippen kann, ne? Also irgendwie vor einer Woche hier die gesessen Stimmung, und irgendwie das Dresden-Spiel.
Ja, die Stimmung war auch angespannt in der Gästekurve nach dem Spiel. Da gab es keinen Applaus mehr, sondern da wurde gepfiffen, was das Zeug hält. Wir sind jetzt an einem Punkt, befürchtet Jakob Golz auch, da die Stimmung kippt gerade, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Leute noch im Boot behalten. Denn ohne Fans in der Hafenstraße gegen Cottbus dann im nächsten Spiel, da wird kaum was zu machen sein. Die Cottbus haben gestern 5-1 gegen die München 60 Löwen zerlegt, sind jetzt Tabellenführer als Aufsteiger. Puh, Hut ab, also was da so die Aufsteiger in den letzten Jahren veranstaltet haben, Elversberg, Münster, Ulm, jetzt Cottbus. Also man sieht, es geht anscheinend auch wenn man aus der unteren Liga kommt.
Hm? Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Jetzt haben sie eine Woche Zeit, sich zu erholen von diesen 3 Spielen. Aber das Programm spricht jetzt nicht für RWE. Du hast gerade angesprochen, Cottbus kommt, dann geht's nach Aue, dann kommt Sandhausen und dann geht's nach Saarbrücken. Also gegen diese Gegner kann man auch verlieren, wenn man einen guten Tag erwischt. Mhm. RWE hat in Dresden bewiesen, dass sie auch große Gegner schlagen können. Ne? Das ist ja nicht auszuschließen. Also es ist ja auch noch alles drin in dieser Liga. Ne? Also wenn du 2 Spiele gewinnst, dann bist du plötzlich wieder im Mittelfeld. Aber ist momentan schwer vorstellbar nach dieser Leistung in Rostock, dass man jetzt Cottbus schlägt, zumal es Personalprobleme gibt. Eitschberger wird, so wie wir gehört haben, 3 Spiele gesperrt sein. Das ist schon wirklich eine Menge und ein extremer Ausfall. Bei Brumme muss man abwarten, was mit ihm ist. Also der ist eigentlich nicht zu ersetzen. Das
zieht sich irgendwie auch hin, ne?
Also er ist nicht
irgendwie
zu ersetzen. Nein, das ist, hat mich auch gewundert. Also als es schon hieß, Achillessehnenprobleme, würde nur ein paar Tage dauern, dann wurde ich schon stutzig. Also Achillessehnenprobleme ist ein ernstzunehmendes Problem. Das kann auch länger dauern und das wäre wirklich der Worst Case für Rot-Weiß. Nils Kayser kann Brumme nicht auf der linken Seite ersetzen. Das ist überhaupt nicht seine Position.
Der wahrscheinlich auch ausfallen wird. Der wird auch wahrscheinlich ausfallen, weil er verletzt wurde.
Ja. Er kann das auf der Außenverteidigerposition mit Ball spielen. Er ist ein gelernter Mittelfeldspieler. Als eingerückter Außenverteidiger hat er die nötige Ballsicherheit, aber gegen den Ball fehlt ihm einfach das Tempo, um hinten links zu verteidigen. Das hat man auch ganz klar gesehen. Fufak stand völlig neben sich. Diese beiden Ausfälle, also sprich Brumme, Altschberger, kann man momentan einfach nicht verkraften und das sind keine guten Vorzeichen mit Blick auf Cottbus und die anderen Aufgaben.
Und man muss ja sagen, da reißt die beste Offensive der Liga aktuell. Die haben schon 31 Tore geschossen, die Cottbusser.
Ja. Also
zur zweitschwächsten Defensive.
Markus Stegmann hat nach dem Spiel gesagt, wir können gegen jeden Gegner gewinnen, wir können aber auch gegen jeden Gegner in dieser Liga verlieren. Und das Zweite zeigen sie gerade leider. Und mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass jetzt gerade gegen Cottbus das Steuer rumgerissen wird mit dem Personal.
Ja, du wirst erstmal wahrscheinlich auch taktisch einen anderen Ansatz wählen müssen. In Dresden war man sehr erfolgreich aus einer kompakten Defensive heraus. Da ist man vielleicht nicht sofort vorne drauf gegangen. Möglicherweise wird das jetzt ein Schlüssel sein, sich auf diese nächsten Gegner einzustellen. Also zunächst einmal geht es erstmal um Kompaktheit, um Stabilität. Du kannst nicht so viele Chancen zulassen. Ohne Goals wäre das Spiel 7-8-0 ausgegangen. Man hat viel zu viele Chancen zugelassen und dann läuft es natürlich auch offensiv nicht, wenn du so unter Beschuss gerätst.
Ich spiele jetzt trotzdem mal die Rubrik ab, auch wenn ihr gerade eigentlich beide schon gesagt habt, dass ihr nicht an den Sieg gegen Cottbus glaubt.
RWE gewinnt, wenn.
Ja, Cottbus reist, ist seit 8 Spielen ungeschlagen, breite Brust und in Essen ist die Stimmung gekippt. Wie kann RWE denn trotzdem gewinnen, Martin?
Gewinnen kann Rot-Weiß Essen, wenn Lukas Brumme auf dem Platz steht und hinten links verteidigt, wenn die Mannschaft wieder sich auf das besinnt, was sie vor dem Fair-Spiel richtig gemacht hat, denn da war ein Aufwärtstrend erkennbar. Ich muss ja grundsätzlich sagen, natürlich wird jetzt in sozialen Netzwerken wieder über den Trainer gesprochen. Ich halte Christoph Dabrowski nach wie vor für den richtigen Trainer für Rot-Weiß Essen. Er hat ja auch schon bewiesen, dass er Krisen meistern kann. Wir erinnern an die erste Saison, wir erinnern uns an die letzte Saison, als es einen ähnlichen Tiefpunkt wie jetzt nach dem Rostock-Spiel gab, nach diesem 0-5 und dem 0-4 zuvor gegen Unterhaching, gegen Ferl. Also
danach,
er kann das.
Danach ging es nach oben.
Danach ging es nach oben, dann hat er aber auch Maßnahmen ergriffen. Sprich, dann ist ein Felix Bastians als Kapitän rasiert worden. Ich kann es noch nicht beurteilen, was jetzt innerhalb der Mannschaft stimmt und was nicht. Das muss auf jeden Fall, das muss Teil dieser angekündigten Analyse sein. Ja, gibt es da Leute, die nicht mitziehen? Muss ich da vielleicht mal ein Zeichen setzen? Das wäre jetzt der richtige Ansatz auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Christoph Dabrowski hat bewiesen, dass er es kann. Und wenn die Mannschaft das zeigt, was sie in Dresden gezeigt hat, dann können die natürlich auch gegen Energie Cottbus gewinnen. Das ist die dritte Liga, da kann jeder jeden schlagen. Aber ohne Einsatzbereitschaft, ohne diese Grundtugenden, dann kann Rot-Weiß gegen jeden verlieren.
Ralf.
Also aus der Kapelle macht keiner ein Orchester, behaupte ich mal, egal wie der Trainer heißt. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kann RW gewinnen, wenn sich Teil 1 der Aussage von Markus Stegmann erfüllt, dass Rot-Weiß Essen wie ich gegen jeden Gegner gewinnen kann. Aber da müssen natürlich die Grundtugenden auf dem Platz, wie der Arslan angesprochen hat. Da muss echt wer gekämpft werden. Und da muss der eine auch für den anderen laufen und nicht eine Schuldzuweisung schon auf dem Platz passieren, weil dann gewinnst du gar nichts in dieser Liga.
Ja, und ein bisschen Glück braucht man wahrscheinlich trotzdem auch noch.
Ja,
und Spielglück, einen schlechten Tag.
Spielglück wäre nicht so verkehrt. Mal in Führung gehen, Standard, Publikum ist da. Also natürlich ist das alles drin. Also Rot-Weiß kann Energie Cottbus schlagen. Das ist ein Aufsteiger. Die haben natürlich jetzt eine gute Phase. Aber
so. Und wenn die Fans weiterhin einen Vorschuss geben in diesem Spiel.
Ja, deswegen wird die erste halbe Stunde so wichtig.
Wenn sich der Funke von den Rängen aufs Feld dieses Mal überträgt und nicht umgekehrt.
Aber wenn du dann in den ersten 10 Minuten, wie schon gegen Ferl oder in Rostock, gleich 3 Chancen des Gegners zulässt, man das Gefühl hat, die Mannschaft ist nicht da, ist nicht wach, dann kann die Stimmung natürlich kippen, dann kann es ein sehr, sehr unangenehmes Heimspiel werden, weil der Kredit ist jetzt aufgebraucht, kann man glaube ich so sagen. Das hat man auch gemerkt in Rostock, sieht man anhand der Reaktion. Und auf die erste halbe Stunde kommt es an, Rot-Weiß muss die nötige Energie an den Tag legen und zeigen und dann ja, kannst du auch wieder in die richtige Richtung gehen.
Wir sind gespannt. Treffen uns natürlich nach dem Cottbus-Spiel wieder hier im Studio montags. Ihr habt das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon verstanden, dass wir uns montags hier treffen. Genau, ihr könnt uns bei YouTube schauen, das kennt ihr schon, könnt es da gerne abonnieren, Kommentare, wir freuen uns immer drüber, auch Themenanregungen, wir nehmen das gerne auf. Abonniert uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform und vor allem seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke euch beiden. Und bis nächste
Woche.
Danke
dir.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.